dürfen wir in dir sein. Danke, Jesus, dürfen wir in dir sein. Du bist in uns, wir sind in dir. Wie eintaucht in ein Bad. Danke vielmals. Lob und Preis dir. Amen. Es ist 27. August 2006 gewesen. Da durfte ich das letzte Mal bei euch einen Predigtdienst machen. Und was ist alles verändert worden? Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich gegen meine Predigt war. Aber es ist ein neues Gebäude, es war damals noch im alten Gebäude. Einige von euch waren dann Kind oder noch nicht einmal auf der Welt. Aber ich danke euch vielmals, dass ich die Ehre habe, wieder mal bei euch zu sein, hier bei unserem Unterland raufgekommen. Es hat Nebel gehabt, sogar so um Bern herum hat es Nebel gehabt. Es war bewölkt und hier oben wunderschön. Ich hatte noch ein bisschen Angst gehabt, ich hatte noch Sommerpneu drauf als Unterländer. Oder? Es könnte kritisch werden, aber es ist alles gut gekommen. Und so freue ich mich, bei euch dürfen zu sein. Danke euch einfach für das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt. Eine Predigt hat aus meiner Sicht immer zwei Aspekte. Zum einen geht es um die Bibel, das ewige, unveränderlich, immer gültige Wort von Gott. Jeder, der sich ernsthaft damit befasst, merkt, dass es einfach aktuell bleibt. Es ist immer aktuell. Gerade auch in den unsicheren Zeiten, wo wir zurzeit durchgehen, ist es faszinierend zu entdecken. Es passt. Es hat vor 2000 Jahren gepasst. Es passt heute. Und der zweite Aspekt ist, dass es gelingt, im richtigen Moment den richtigen Aspekt zu betonen. Jesus sagt dazu in Matthäus 13, 52, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Und das Geschenk von Gott ist, wenn man es trifft, dass im richtigen Moment das Richtige kommt. Wie mit dem Eindruck vorher. Und genau das ist heute mein Anliegen, mein Gebet. Ich möchte euch das bringen, was euch in eurem Leben und Glauben dient. Jetzt, heute, gerade in dieser Situation. Und das, was mir heute für euch auf dem Herz brennt, möchte ich mit dem Titel, den ihr hier leset, umreissen. Die harte Arbeit der Jüngerschaft. Der Begriff Jüngerschaft ist ja manchmal ein bisschen abgegriffen. Irgendwann wird man Christ und nachher, wenn man noch ein bisschen besser will, dann sollte man noch in der Jüngerschaft noch weiterkommen. Aber Jünger bedeutet eigentlich einfach ein Lernender. Bei uns im Bernisch sagt man ja ein Stift. Einer, der die Stifte macht. Einer, der so werden will, wie sein Meister. Der abschaut und nachmacht und es dann genauso macht und darum immer besser wird. Und genau um das geht es bei der Jüngerschaft. Wir sollen Jesus ähnlich werden. Mehr wie Jesus. Und ihn auf diese Art und Weise ehren und verkünden. Wir sollen noch mit Wort verkünden, aber wenn ich auslesen muss, habe ich lieber den Christ, der den Glauben mit dem Leben verkündet und das Wort nicht, als den, der viel redet und das Leben stimmt nicht überein. Aber wir dürfen lernen, beides zu machen. Aber jetzt kommen wir in den Alltag. Ist es dir auch schon so gegangen? Du hörst eine Predigt, du liest ein Buch, dir geht etwas auf, wo du sagst, genau. Aber mit dem Umsetzen klappt es nicht. Du nimmst dir fest vor, dich zu bessern an diesem Punkt. Es geht vielleicht sogar eine Zeit lang. Aber nachher fällst du zurück. Eine von meinen Schwächen ist das Ärgern. Da ist zum Beispiel die Verpackung der Heidelbeere. Man bringt die so schlecht auf. Das ist eine hundsgemeine Verpackung. Oder beim Spielen ist da kurz vor dem Ziel und nachher bringen die falschen, hinterlistigen, sadistischen Würfel die falsche Zahl. Ich bin nicht so gut im Verlieren, aber ich bin gut im mir Ärgern. Ich kann mich sogar über das Ärgern ärgern. Aber wo hast du deine Themen im Alltag? Es ist falsch, aber du schaffst es nicht. Du willst, aber es geht nicht. Du nimmst es vor, aber nach einem guten Anfang klappt es wieder nicht mehr weiter. Um das geht es mir heute. Und ich möchte dazu das Bild brauchen von einem Marathonläufer. Stellt euch vor, einer sagt, ich nehme mir fest vor, den Lauf zu schaffen. Marathon, 42 Kilometer. Und er geht voll Freude und Eifer den Start, rennt los. Aber bei Kilometer 12 steigt er aus. Geht einfach nicht mehr. Er ist frustriert, aber er geht nicht auf. Er nimmt sich das ganze Jahr umso mehr vor, dass er es das nächste Mal schafft. Er nimmt sich ganz fest vor und geht wieder einen Start. Und weil er sich so fest vorgenommen hat, läuft er am Kilometer 12 vorbei, weiter. Aber bei Kilometer 17 ist das Mal fertig, wieder fertig. Frust. Ein bisschen Minderwert. Und wenn er ganz ehrlich ist, auch noch ein bisschen Neid gegenüber all denen, die sie das Ziel geschafft haben. Was denkt ihr? Was sollte man dem Mann raten? Man muss ihm doch etwas sagen. Hey, Kollege, du musst trainieren. Er ist kein Versager. Aber nur zu wollen, so fest wie man will, und nach dem Start gehen, das reicht einfach nicht. Zwischen dem Wollen und dem Start liegt harte Arbeit. Jeden Tag, jede Woche, immer ein bisschen weiterlaufen, dazwischen Krafttraining, Entspannungsübungen, dehnen. Es braucht einen Trainingsplan, systematisch. Und so wird er Schritt für Schritt immer weiterkommen, bis er irgendwann die 42 Kilometer erreicht. Marathonlaufen ist harte Arbeit über lange Zeit. Es braucht diszipliniertes Training und nicht nur fest wollen und dann noch mal mehr probieren. Und Freunde, genauso ist es mit der Jüngerschaft. Es reicht nicht, wenn ich weiss, dass Ärger falsch ist. Es reicht nicht, wenn ich mir vornehme, mich nicht zu ärgern. Es braucht mehr. Es ist harte Arbeit, braucht Training und einen Plan. Genau wie beim Marathonläufer. Und dass wir uns richtig verstehen, ich rede hier nicht von Vergebung und Errettung. Diese Sachen werden uns geschenkt. Wenn du zu Christus kommst und sagst, mir ist aufgegangen, Jesus, ich habe mein Leben verfehlt. Ich war mein eigener Herr, anstatt dir Gott die Ehre zu geben. Ich habe mich versündigt in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Tun. Bitte vergib mir. Dann vergibt uns Jesus. Dort hat Jesus den Preis gezahlt. Alles da für uns. Aber zur Jüngerschaft gehört harte Arbeit. Ja, natürlich hilft uns Gott auch dort. Er macht seine Arbeit, aber er macht nicht unsere Arbeit. Ich bin überzeugt, Gott hat die Macht, alles zu machen, aber es ist nicht sein Weg. Er nimmt uns mit. Du willst Schritt um Schritt Jesus ähnlicher werden. Jüngerschaft. Trainier den Lebensstil. Und du bist ein Jünger, einer, der lehrt. So einfach ist das. Und gleichzeitig so schwierig. Den meisten Christen fehlt nicht der Wille. Das glaube ich fest. Die meisten Christen, die wollen von Herzen Jesus ähnlich werden, ihm dienen, ihm nachfolgen. Aber ich glaube, das Training fehlt uns oft. Du möchtest sein wie Jesus, aber es klappt nicht. Und ich möchte dir ermutigen und sagen, hey, du brauchst einfach einen guten Trainingsplan, um weiterzukommen. Beim Marathon gehört auch dazu Grundlagentraining mit Aufwärmen, Krafttraining und so weiter. Und dann das eigentliche Lauftraining, wo man die Laufdistanz kontinuierlich erhöht, bis man eben die 42 Kilometer schafft. Und ich glaube, das ist ganz ähnlich in der Jüngerschaft. Ich möchte heute aber hauptsächlich über das Lauftraining reden. Nur mal ganz kurz zum Grundlagentraining. Dazu rechne ich die stille Zeit, der Gottesdienst, Kleingruppen, vielleicht auch mal einen Missionseinsatz, dass man wichtige Bibelversen auswendig lernt und so weiter. Das dient alles der grossen Sache. Du bist heute nicht da im Gottesdienst, dass der Stuhl, wo du drauf hockst, schön warm hat. Sondern du bist da, weil du wachsen willst. Und zudem hoffentlich auch, um den anderen zu dienen, die hier sind, damit auch sie weiterkommen. Das gehört zum Grundlagentraining. Oder wir müssen Gott mit unserer stillen Zeit nicht beeindrucken nach dem Motto, nach 20 Minuten ist er einigermaßen zufrieden, nach 30 Minuten lächelt er und wenn wir ganz gut sind, dann schaffen wir eine Stunde. Wir müssen Gott nicht beeindrucken. Es geht darum, Jesus ähnlich zu werden. Das ist für mich Grundlagentraining in all diesen Bereichen. Aber jetzt zum eigentlichen Lauftraining von der Jüngerschaft. Im Römer 12,2 steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Das ist Training in Jüngerschaft. Du wirst Jesus ähnlich, wenn du lernst, in einer neuen Weise zu denken. Dann geh übersetzt mit Lehren. Es ist klar, es braucht einen Prozess. Sie redet nicht einfach von Können und Machen, sondern von Lehren, Training. Und wenn wir beim Paulus lesen, im 2. Korinther 10, 4 und 5, geht er sogar noch weiter und schreibt von einem Kampf und sagt, die Waffen, die wir auf unserem Feldzug mitführen, sind nicht irdisch, sondern dienen Gott dazu, Bollwerke niederzureißen. Ja, großartige Gedankengebäude reißen wir nieder. Alles Hochragende, das sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes. Und alles Denken führen wir dem Gehorsam Christi zu. Wenn wir den Vers mal auf uns wirken, das schmeckt wirklich nach härter Arbeit. Gott und wir sind beteiligt. Gemeinsam im Kampf. Nochmal zum Bild vom Marathonläufer. Sich nur vorzunehmen, reicht nicht. Die Bibel redet hier von einem richtigen Kampf. Kurz zusammengefasst, Jüngerschaft ist Kämpfen um neues Denken. Und Gott gibt uns dazu Waffen. Wir können falsche Gedankengebäude einreissen. Alles, was sich erhebt gegen die Erkenntnis von Gott. Und wir können unser Denken in Gehorsam gegenüber Jesus führen. Aus diesen beiden Stellen könnte man sagen, Römer 12,2 zeigt dein Ziel. Du wirst verändert, wenn du lernst, neu zu denken. Und 2. Korinther 10 zeigt den Weg. In uns gibt es Gedanken, ja ganze Gedankengebäude, die von Halbwahrheit oder Logik geprägt sind. Maßstäbe dieser Welt, schreibt der Paulus. Und diese Gedankengebäude lenken unser Leben und hindern uns daran, Jesus ähnlicher zu werden. Und diese Logik müssen wir zerstören und durch die Wahrheit von Gott ersetzen, dann werden wir frei. Das ist Training. Bei einem Versuch mit Flöhen habe ich mir so, weiss nicht, sagen wir 30 cm über ihnen eine Glasscheibe hergetan. Und die Flöhe, die Gumpen, sagen wir jetzt mal einen Meter hoch, und die Arme haben eine Zeit lang einfach gegen den Kopf angeschlagen. Und irgendwann haben sie gemerkt, nur 30 cm Gumpen ist die Lösung. Und sie haben geübt, nur 30 cm zu gumpen, bis sie es drin hatten. Und nach einer Zeit lang konnte man die Glasplatte wegnehmen und die Flöhe sind nur noch 30 cm hoch gegumpelt. Sie waren falsch programmiert. Sie haben ihr Potenzial nicht mehr ausgelebt. Und genau das machen falsche Gedankengebäude mit uns. Sie programmieren uns falsch und dann leben wir ganz auf einer anderen Ebene, als wir eigentlich berufen sind, als es eigentlich der Wahrheit von der Bibel entspricht. Machen euch ein einfaches Beispiel. Du kommst hier in Fimi Frutigen und du hast 2, 3 schlechte Erlebnisse gemacht. Und jetzt bist du programmiert wie die Flöhe und denkst ganz pauschal, die Leute hier in Fimi Frutigen haben etwas gegen mich. Aus 2 Erfahrungen baust du das Gedankengebäude. Und so kommst du jetzt in Gottesdienst. Der dich nicht grüßt, der bestätigt die Gedanken. Die haben etwas gegen mich. Der, der dich grüßt, dem sieht man es an, dass er nur etwas vorspielt. Auch Heuchler müssen sterben. Der, der dich übersieht,
der macht es mit voller Absicht. Und habt ihr gesehen, auch dort hinten, der Mann, der lacht und zu dir her schaut, der lacht dich aus. Du bist frustriert, fühlst dich einsam, ziehst dich zurück und gleich kommst du gar nicht mehr. Ja, es mag sein, dass jemand falsch mit dir umgegangen ist, vielleicht sogar zwei. Aber das Gedankengebäude ist eine fette Logik. Und letztlich wirst du unfrei. Du wirst keine Beziehungen mehr haben. Und das Perfide daran, wenn du dann so alle Beziehungen kaputt gemacht hast, wirst du denken, siehst du, ich habe es ja von Anfang an gesagt. Man könnte 100 andere Beispiele machen. Es kommt immer auf das Gleiche raus. Falsches Denken blockiert dich in deiner Jüngerschaft. Und das Schlimme daran, oft merken wir selber gar nicht, dass das Problem nicht in unserem Umfeld, sondern in unserem Denken liegt. In uns selber. Wir betrügen uns selber. Die zerstörerischen Gedankengebäude, die liegen nämlich meistens im Unterbewussten versteckt. Von dort aus hemmen sie uns und blockieren sie uns. Die Flöhe denken nicht jedes Mal, oh, nur 30 cm, oh, nur 30 cm. Die sind programmiert, das läuft automatisch. Und bei uns ist es ganz ähnlich. Ich habe gelesen, dass von unserer Hirnaktivität 90% oder sogar noch mehr für das Unterbewusstsein gebraucht werden. Und nur der kleine Rest von 10 oder weniger Prozent ist das, was wir bewusst denken, was wir bewusst wahrnehmen. Also der Mensch, der meint, hier sind alle gegen ihn, der merkt gar nicht mehr, dass er den Kabis denkt. Aber der Gedanke steuert ihn eben trotzdem. Und so wird aus einer Logik am Anfang ein zerstörerisches Gedankengebäude, das ihm alle Freiheit nimmt, das ihm Beziehungen kaputt macht, das ihn beraubt. Aber Jesus will, dass du ihm ähnlich wirst. Und dazu musst du die falschen Gedankengebäude einreissen. Und das ist harte Arbeit. Schauen wir mal 2. Korinther 10 ein bisschen näher an. Der Kampf lässt sich für mich in 3 Aspekte aufteilen. Als erstes, wir müssen mal das Gedankengebäude entdecken, sie ins Bewusstsein holen. Ich meine, man kann nur bekämpfen, was man entlarvt hat, was man als falsches Gedankengebäude gesehen hat. Und weil unsere Gedanken oft uns selber nicht oder nur halb bewusst sind, brauchen wir den Heiligen Geist. Das Studium vom Wort von Gott und manchmal auch das ehrliche Wort von einem Freund oder aus einer Predigt. Nachher aber sehen wir den Gedanken und wir müssen uns nicht bewusst machen. Es geht nicht darum, ihn zu verdrängen und sagen, das ist falsch, weg mit dem. Sondern her mit dem. Hier, tu jetzt mal sehen, was für einen blöden Gedanken sie denken. Und nachher kommt der zweite Punkt. Das Gedankengebäude niederreissen. Jetzt reissen wir den falschen Gedanken ab, wie es der Paulus sagt. Und dazu brauchen wir Waffen. Es ist ein Kampf. Und wenn wir die Waffenrüstung anschauen, so wie sie in seinem Epheserbrief 6 dargestellt wird, erkennen wir, dass es eine Angriffswaffe gibt. Dort haben wir einen Helm und einen Gurt und einen Panzer, der uns schützt. Das schützt uns alles. Aber wir haben eine Angriffswaffe, das Schwert. Und das Schwert steht für das Wort von Gott. Wenn wir also die falschen Gedankengebäude niederreissen wollen, müssen wir das mit einer Waffe tun. Und die Waffe ist das Wort von Gott, die Wahrheit, die Gott uns lehrt. Du musst mit den Wahrheiten aus der Bibel dein falsches Gedankengebäude niederreissen. Wir können auch sagen, beschießen. Es kommt mir manchmal so eine mittelalterlichen Krieg vor, wo man da mit der Katapult die grossen Steine gegen die Stadtmauer geschossen hat. Und ein Stein, der macht ein Loch. Aber es braucht 100 Steine und irgendwann geht die Stadtmauer ein. Und genau so müssen wir mit 100 Mal der Wahrheit von Gott das falsche Gedankengebäude einfach einreissen. Und dann kommt der Schritt, der dritte Schritt. Jetzt müssen wir den wahrhaftigen Gedanken einsetzen. Ja, wenn der Gedanke, den ich jetzt immer denke, dass das Gedankengebäude falsch ist und es kaputt mache, ja, was kommt denn anstelle von dem her? Und das ist das, Oder Paulus sagt, wir sollen das Denken in Gehorsam gegenüber Christus führen. So lernen denken, wie Christus denkt. So, wie es das Wort lehrt. Und diesen Gedanken müssen wir jetzt ganz bewusst denken. Eben der, der hier meint, es seien alle Gegenden, müssen sagen, ja, ich habe zwei, drei schlechte Erlebnisse gemacht, das ist wahr. Aber die Wahrheit ist, dass wir hier als Geschwister zusammen sind und Gott mir als Erstes liebt und Gott mir hier ganz viele wertvolle Menschen gegeben hat. Und er muss das ganz bewusst anfangen denken. Es reicht nicht, einfach zu sagen, ich weiss, dass es wahr ist. Sondern man muss sich ganz bewusst durch den Gedanken durchmachen, so dass wir quasi, brauche ich jetzt wieder das Wort, unser Denken programmieren, jetzt aber richtig. Es muss sich in unserem Herz festsetzen. Und so erreichen wir das Ziel aus Römer 12,2 mit der Anleitung aus 2. Korinther 10, 4 und 5. Und jetzt kommt für mich der eigentliche Clou. Es reicht nicht, wenn wir das einmal machen. Wir müssen wahres Denken antrainieren, wie der Läufer 42 Kilometer Marke von seinem Marathon. Es braucht Zeit, Mühe, dranbleiben, Wiederholung. Es ist Kampf und nicht nur ein Spaziergang. Ich habe in einem Buch gelesen, wo es eben um Hirnforschung gegangen ist, dass Hirnforscher davon reden, dass es 3 Wochen braucht, bis ein Gedanke ausgewechselt ist. 3 Wochen lang müssen wir den falschen Gedanken mit der Wahrheit bombardieren und 3 Wochen lang müssen wir den neuen Gedanken stattdessen einsetzen. Und nachher braucht es nochmal 2x3 Wochen, also 6 Wochen, damit der neue Gedanke richtig fest verankert ist in uns. Die ersten 3 Wochen auswechseln und dann nochmal 6 Wochen für ihn richtig fest in uns innen zu verankern. Training, harte Arbeit, braucht Eifer, Disziplin. Ich habe das mit meinem Ärger gemacht. Ich habe mir ein Blatt genommen und so ein Mindmap gemacht, also mit der Mitte ist Ärger gestanden, Zorn. Dann habe ich mich gefragt, was sind eigentlich Gründe? Was ärgert mich? Wann ärgere ich mich? Und dann habe ich mir noch einen anderen Ast gemacht. Wie zeigt sich das eigentlich, dass ich mich ärgere? Und dann habe ich noch einen weiteren Ast gemacht. Was sagt eigentlich die Bibel zu meinem Ärger? Zorn. Und dann hat mich Gott geführt in meinen Gedanken und mir ist eine kleine, fast lustige Sache bewusst worden. Wenn ich mich ärgere, dann personifiziere ich Gegenstände. Also wenn der Deckel von der Heidelbeere nicht aufgeht, dann ist der Deckel fies zu mir. Also quasi wie wenn der Willen hat und denkt so, Dani wünsche ich jetzt eins aus. Der muss gar nicht meinen. Oder die Würfel, die geben extra mir gute Zahlen, weil ich denke, ja, jetzt gewinne ich. Dann geben sie mir extra mir die Freude, am Siegen zu verderben. Natürlich habe ich gewusst, dass das nicht wahr ist, also meine. Aber mein Unterbewusstsein war trotzdem falsch programmiert. Und die Folge davon, ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt. Auch wenn es nur von einem Plastikdeckel ist oder von einem Würfel. Und so abstrus und töricht das mal tönen, es hat funktioniert, ich habe mich geärgert. Und dann hat mich Gott noch etwas anderes erinnert. Hinter diesen Gegenständen ist ja noch Gott, der die Macht hat, dass auch Wunder das immer schön aufgeht. Auch Wunder der Würfel immer die richtige Zahl hat und Gott hat es nicht gemacht. Und dann habe ich auch noch angefangen, Gott unterschieben, dass er es nicht gut mit mir meint. Das habe ich mir nicht jedes Mal bewusst überlegt. Das ist einfach, ich war so programmiert gewesen. Ich habe dann einfach das Resultat gesehen. Ich bin hässig geworden. Habe mich geärgert. Es ist mir fast ein bisschen peinlich, so ein blödes Beispiel zu bringen. Und trotzdem bin ich froh, euch das Beispiel zu bringen, weil es zeigt, dass die Gedankengebäude, die unser Denken programmieren, manchmal völlig unlogisch und blöd tönen. Aber es ist eine clevere Taktik von unserem Find, Tarnung. Mit so etwas Blödem, das nehmen wir nicht mal ernst. Und damit bleibt es. So ist es mir gegangen. Ich habe längstens das alles gewusst. Und ich habe gewusst, dass es falsch ist. Aber ich war programmiert. Und dann habe ich mir in der stillen Zeit mein Denken trainieren. Vielleicht 10 Minuten, häufig sogar länger. Von meiner stillen Zeit habe ich genommen, für genau die 3 Punkte. Der Gedanke, dass Gegenstände gegen mich sind, oder auch Gott gegen mich ist, habe ich auf den Tisch gelegt und gesagt, ja, manchmal denke ich so, ich muss ganz ehrlich zugeben. Und dann habe ich den Gedanken niedergerissen und gesagt, Gegenstände, die sind nicht gegen mich. Gegenstände haben keinen Willen, die machen einfach, was gerade kommt. Und Gott ist auch nicht gegen mich, Gott ist für mich. Die Gedankenfestung ist falsch, verlogen, sündig, zerstörerisch. Und dann habe ich es ersetzt, durch einen richtigen Gedanken. Gegenstände haben keinen Willen, sie sind den Naturgesetzen unterworfen, sie sind da, dass man sie richtig braucht. Ja, manchmal passiert mir ein Missgeschick, kann jedem passieren, bin nur ein Mensch. Und Gott ist die ganze Zeit für mich. Er ist die ganze Zeit für mich. Das habe ich mehrere Wochen gemacht. Ich habe schon gewusst, was jetzt die nächste Viertelstunde kommt. Alte Gedanken her, sagen, er ist falsch, neue Gedanken rein. Das wollte ich denken. Wir können jetzt sagen, was? Für das? 9 Wochen? Aber wenn ich daran denke, dass ich es mir jahrelang vergeblich vorgenommen habe, eben wie der Marathonläufer im Beispiel, der sich einfach vornimmt, den Marathon zu arbeiten, dann sind 9 Wochen eigentlich überschaubare Zeit. Die Heidelbeer-Verpackung ist immer noch mühsam und die Würfel sie sind immer noch nicht ganz lieb mit mir. Aber der Ärger ist weitgehend verschwunden. Ich habe es geschafft. Und ich habe wirklich Freude daran. Ein Schritt, den ich lange probiert habe. Ich habe nichts zerstört. Ich habe niemanden geschlagen, der Wegen oder so. Ich habe nicht einen Jähzorn gehabt. Aber es war gleich unangenehm. Es war gleich nicht ein Zeugnis. Und die lächerliche, kleine Logi, wo ich sogar gewusst habe, dass sie falsch ist, hat trotzdem den Ärger in meinem Leben verursacht. Bei dir ist es vielleicht ein anderer Gedanke. Ich kann nichts, ich weiss nichts, ich bin nichts. Du weißt zwar, dass die Gedanken übertrieben und falsch sind, aber gleich bist du so programmiert wie die Flöhe oder wie ich mit meinem Ärger. Und du darfst lernen, dass du zwar nicht alles kannst, dass das aber auch nicht nötig ist, aber dass du auf der anderen Seite Gaben und Fähigkeiten hast. Gott hat dich gut geschaffen. Du bist sein geliebtes Kind, so sagt sie die Bibel. Aber mit dem Gedankengebäude von ich kann, weiss und bin nicht, wirst du deine Gaben nicht einsetzen. Du bist blockiert in deinem Beruf, in der Gemeinde, in der Familie. Und so lebst du deiner Berufung und Lebensfreude vorbei. Oder vielleicht denkst du schon, ich habe immer recht. Du kommst dir minderwertig vor, wenn du würdest merken und müsstest zugeben, dass du falsch liegst. Aber auch wenn ich dich nicht kenne, kann dir von da oben aber sagen, dass das eine Logik ist. Eine doppelte Logik. Erstens, du hast nicht immer recht. Du brauchst dir gar keine Illusionen zu machen. Und zweitens, die Werte hängen nicht daran, dass du immer recht hast. Du bist total wertvoll, wenn du zwischendurch mal nicht recht hast. Aber das Gedankengebäude muss nicht gerissen werden, damit du frei bist davon. Deine Beziehungen werden anfangen blühen, wenn du nicht mehr rechthaberisch bist. Wenn du zugestehst, dass du vielleicht etwas vom anderen kannst lernen und nicht immer nur umgekehrt. Darum musst du das Gedankengebäude nicht reissen. Und nochmal, es denkt nicht, wenn du weißt, dass der Gedanke falsch ist. Du musst den falschen Gedanken zerstören mit dem Wort von Gott und den neuen Gedanken reinnehmen. Dein Denken im Gehorsam von Christus gefangen führen, quasi. Das Falsche ist falsch, ihr setzt es durch das Richtige immer wieder. Das letzte noch spezielle Hinweis, der mir wichtig ist. Vielleicht kommt bei dir etwas auf den Tisch, wo du es nicht schaffst, den Weg einfach alleine zu gehen. Zum Beispiel bei starker Sucht, Pornografiesucht, starke Essstörung, irgend so etwas. Auch dort kannst du frei werden. Auch dort hilft es, wenn man das alte Denken zerstört und das neue Denken aufbaut. Aber hier brauchen wir manchmal wirklich Hilfe. Und dort sollen wir uns nicht zu gut sein, die Hilfe anzunehmen. Weil es geht darum, frei zu werden. Was auch immer es bei dir ist, ich möchte dir ermutigen, zu trainieren wie ein richtiger Marathonläufer. Nimm dir das Ziel vor Augen, der Sieg, die Freiheit und dann fang an mit deinem Training. Es soll ein Sprichwort geben von den Kriegern von Sparta, das etwa so lautet: Wer in der Ausbildung mehr schwitzt, muss im Krieg weniger bluten. Und mir gefällt das. Ich will in meinem Glauben intensiv trainieren, dran sein, schwitzen im übertragenen Sinn, damit ich im Alltag siegen kann. Und das wünsche ich mir für euch, für jeden Einzelnen und für euch als ganze Gemeinde. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du uns auf einen Weg mitnimmst, auf einen Weg, wo wir dürfen trainieren, so zu leben, wie du es vorgelebt hast. Wir schaffen es, Schritt um Schritt, Thema um Thema, durch deine Hilfe. Wir brauchen dich. Es ist eine Neuerung, die du uns schenkst. Wir können diesen Weg nie allein gehen. Kraft würde uns ausgehen, die Weisheit würde uns fehlen. Du beschenkst es. Aber wir dürfen es anpacken, mutig, im Wissen, dass du uns vorangegangen bist. Du bist unser Meister. Wir sind die Lernenden, wir sind die Stifter, wir sind die, die ähnlich werden wie du. Zeig uns, welcher Punkt bei uns dran ist. Lehr uns, dass wir dort reinkommen, dass wir es lernen und neu anpacken. Amen. Während Musik spielt, möchte ich dich einfach rufen. Wird Jesus ähnlich, indem du die harte Arbeit von Jüngerschaft anpackst? Ich ermutige dich heute Morgen. Dein hartnäckige Problem ist lösbar. Mit Jesus zusammen anpacken. Vielleicht musst du zuerst schon deinen Alltag neu gestalten, damit deine Trainingseinheit mit ihm Platz hat. Aber ich möchte... Ihr könnt anfangen zu spielen, wenn ihr etwas im Hintergrund habt. Ich möchte, dass du Jesus eine Antwort gibst, dort, wo er dich angesprochen hat. Bei dir ist es vielleicht nicht der Ärger. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er dir gezeigt hat, wo dein Wundpunkt ist, wo du schon manchmal probiert hast, und es geht nicht. Vielleicht siehst du noch nicht genau, was dein Gedankengebäude ist. Aber du merkst, dort liegt etwas. Nimm dir Zeit, in den nächsten Minuten zu notieren, was dir Gott gezeigt hat. Vielleicht fragst du dich auch, wo sind denn die Gedankenfestigen? Er hat ja gesagt, die liegen im Unterbewussten. Dann frage ich dich, ja, wo fehlt in deinem Leben die Frucht? Wo kommst du in deiner Jüngerschaft nicht vorwärts? Meistens liegt dort etwas verborgen, wo etwas nicht stimmt. Eben. Ich habe mich geärgert über eine simple Heidelbeer-Verpackung. Ich lade dich auch ein, zuzuhören, wenn dir Freunde ein ehrliches Feedback geben. Ich meine nicht die pedantischen Zeitgenossen negativ, aber Freunde, tu deine Ohren auf ihnen gegenüber. Und nimm diese Sachen mit dir in die Stille. Die Stille gerade jetzt. Frag Gott. Du es mit ihm anschauen. Lass dir die Gedankengebäude zeigen. Und dann nimm dir die drei Schritte vor. Vielleicht musst du sie notieren, dass du sie parat hast, für morgen dich mit dem Gedanken zu befassen, mit dieser Sache, die dich belastet. So lade ich dich ein, dass du dir jetzt gerade die nächsten Minuten Zeit dafür nimmst.